Rainer, lies mal vor.
Kapitel 18. Das Haus in den Allées de Milan. Sie legten 10 Stunden zurück, ohne ein Wort zu sprechen. Morell träumte, Monte Cristo schaute den Träumer an. »Morell«, sagte der Graf endlich zu ihm, »sollten Sie bereuen, dass Sie mir gefolgt sind?«
»Nein, Herr Graf, doch Paris verlassen.«
»Hätte ich geglaubt, das Glück erwarte Sie in Paris, so würde ich Sie dort gelassen haben.«
»In Paris ruht Valentin und von Paris scheiden heißt sie zum 2. Male verlieren.«
»Maximilian«, sagte der Graf, »Freunde, welche wir verloren haben, ruhen nicht in der Erde. Sie sind in unserem Herzen begraben. Und Gott hat es so gewollt, damit wir sie stets bei uns haben können. Ich habe 2 Freunde, die mich auf diese Art beständig begleiten. Der eine ist der, welcher mir das Leben, der andere der, welcher mir den Verstand gegeben hat. Der Geist beider lebt in mir. Ich befrage sie im Zweifel, und wenn ich etwas Gutes tat, so habe ich es ihren Ratschlägen zu verdanken. Beraten Sie sich mit der Stimme Ihres Herzens, Morell, und fragen Sie, ob Sie mir fortwährend dieses böse Gesicht machen sollen.«
»Mein Freund«, sagte Morell, »die Stimme meines Herzens ist sehr traurig und verheißt mir nur Unglück.«
»Es ist das eigentümliche Geschwätz der Geister, dass sie alle Dinge nur durch einen schwarzen Flor sehen. Die Seele bildet sich selbst ihren Horizont. Ihre Seele ist düster, und sie lässt ihnen den Himmel stürmisch erscheinen.«
»Das mag wahr sein«,
sagte Maximilian und verfiel wieder in seine Träumerei. Die Reise ging mit wunderbarer Schnelligkeit vor sich. Die Städte zogen wie Schatten auf ihrem Weg vorbei. Am anderen Morgen kamen sie in Chalon an, wo sie das Dampfboot des Grafen erwartete. Ohne einen Augenblick zu verlieren, wurde der Wagen an Bord gebracht, nachdem die beiden Reisenden selbst eingeschifft waren. Was den Grafen betrifft, so schien ihn, je mehr er sich von Paris entfernte, eine umso größere Heiterkeit wie eine Glorie zu umgeben. Es war, als kehre ein Verbannter in sein Vaterland zurück. Marseille, das weiße, warme, lebendige Marseille, die jüngere Schwester von Tyros und Karthago, die ihnen in der Herrschaft auf dem mittelländischen Meere folgte, Marseille, das immer jünger wird, je mehr es altert, erschien bald vor ihren Augen. Dieser runde Turm, dieses Fort Saint-Nicolas, das Stadthaus, der Hafen mit den Kais von Backsteinen, wo beide als Kinder gespielt hatten, boten den Reisenden einen erinnerungsreichen Anblick. Auf der Canebière blieben sie stehen. Ein Schiff ging nach Algier ab. Das geschäftige Handhaben der Warenballen, die auf dem Verdecke sich drängenden Passagiere, die Menge der Verwandten, der Freunde, die hier Abschied nahmen, weinten und schrien. Alle diese lärmenden Szenen vermochten Maximilian einem Gedanken nicht zu entreißen, der ihn ergriff, sobald er den Fuß auf die breiten Platten des Kais setzte.
»Sehen Sie«,
sagte er, Monte Cristo am Arm fassend,
»dies ist der Ort, wo mein Vater stand, als die Pharao in den Hafen einlief. Hier warf sich der brave Mann, den sie vom Tode und von der Schande erretteten, in meine Arme. Ich fühle noch seine Tränen auf meinem Antlitz. Und er weinte nicht allein, sondern es weinten noch viele Leute, die uns sahen.«
Monte Cristo lächelte und sagte auf eine Straßenecke deutend, »Ich war dort.« Als er dies sagte, hörte man in der von ihm angegebenen Richtung ein schmerzliches Seufzen, und man sah eine Frau, die einem Passagier des abgehenden Schiffes Zeichen machte. Der Anblick dieser Frau, die verschleiert war, brachte bei Monte Cristo eine Erschütterung hervor, die Morell leicht wahrgenommen hätte, wären seine Augen nicht auf das Schiff geheftet gewesen.
»Oh mein Gott«, rief Morell, »ich täusche mich nicht. Jener junge Mann mit den Epauletten des Unterleutnants ist Albert von Morcerf.«
»Ja«, sagte Monte Cristo, Ich habe ihn erkannt.
Wie kann dies sein?
Sie schauten auf die entgegengesetzte Seite. Der Graf lächelte, wie er es machte, wenn er nicht antworten wollte, wobei seine Augen zu der verschleierten Frau zurückkehrten, die an der Straßenecke verschwand. Dann wandte er sich um und sagte zu Maximilien: »Lieber Freund, haben Sie nichts in dieser Gegend zu tun?«
»Ich habe auf dem Grabe meines Vaters zu weinen«, antwortete Morel mit dumpfem Ton.
»Es ist gut. Gehen Sie und erwarten Sie mich dort. Ich werde Sie abholen.«
»Sie verlassen mich?«
»Ja. Ich habe auch eine Pflicht zu erfüllen.« Monte Cristo ließ Maximilien weggehen und blieb auf derselben Stelle, bis er verschwunden war. Dann erst wanderte er nach den Allées de Meilhan, um das kleine Haus aufzusuchen, das unsere Leser am Anfang dieser Geschichte kennengelernt haben. Es erhob sich noch im Schatten der großen Lindenallee, die den müßigen Marseillern als Spaziergang dient, und im Schmucke der großen Vorhänge von Weinreben, die auf dem von der glühenden Sonne des Südens vergilbten Gestein ihre geschwärzten und gezackten Arme kreuzten. In dieses, trotz seines Alters reizende, trotz seiner Ärmlichkeit heitere Haus, das einst Dantes' Vater bewohnte, trat die Frau mit dem langen Schleier, die Monte Cristo von dem abgehenden Schiff sich entfernen sah. Für den Grafen waren die ausgetretenen Stufen vor der Tür alte Bekannte. Er verstand es besser als irgendjemand, diese Tür zu öffnen, deren innere Klinke ein Nagel mit breitem Kopf hob. Er trat auch ein, ohne zu klopfen, ohne sich melden zu lassen, wie ein Freund, wie ein Gast. Am Ende eines mit Backsteinen gepflasterten Ganges öffnete sich, reich an Wärme, an Sonne und an Licht, ein kleiner Garten, derselbe, wo an dem bezeichneten Ort Mercedes die Summe gefunden hatte, deren Verwahrung der Graf aus Zartgefühl um 24 Jahre zurückdatierte. Von der Schwelle der Haustür erblickte man die ersten Bäume des Gartens. Schon auf der Schwelle hörte Monte Cristo ein Seufzen, das einem Schluchzen glich. Dieses Seufzen leitete seinen Blick, und unter einer Laube von dichtem Blätterwerk sah er Mercedes mit gesenktem Kopf und weinend auf einer Bank sitzend. Monte Cristo machte einige Schritte. Der Sand knisterte unter seinen Füßen. Mercedes hob das Haupt und stieß einen Schrei des Schreckens aus, als sie einen Mann vor sich sah. »Gnädige Frau«, sagte der Graf, »es liegt nicht mehr in meiner Gewalt, Ihnen das Glück zu bringen. Doch ich biete Ihnen den Trost. Wollen Sie ihn als von einem Freund kommend annehmen?«
»Ich bin in der Tat sehr unglücklich«, erwiderte Mercedes, »allein auf der Welt. Ich besaß nur meinen Sohn und er hat mich verlassen.«
»Er hat wohl daran getan, gnädige Frau. Ihr Sohn ist ein edles Herz«, versetzte der Graf. Er hat begriffen, dass jeder Mensch dem Vaterland einen Tribut schuldig ist, die einen ihre Talente, die anderen ihren Gewerbefleiß, diese ihren Schweiß, jene ihr Blut. Wäre er bei ihnen geblieben, so würde er ein unnützes Leben in Schwermut hingebracht haben. Im Kampf gegen sein Missgeschick, das er sicherlich in Glück verwandelt, wird er groß und stark werden. Lassen Sie ihn für Sie beide eine neue Zukunft schaffen. Ich wage Ihnen zu versprechen, dass Sie in sicheren Händen sind.«
»Oh, dieses Glück«,
sagte die arme Frau, traurig den Kopf schüttelnd,
»dieses Glück, das ich Gott aus dem Grunde meines Herzens bitte, ihm zu gewähren, werde ich nicht genießen. Es ist so vieles in mir und um mich her in Trümmer gegangen, dass ich mich meinem Grabe nahe fühle. Sie haben wohl daran getan, Herr Graf, mich an einen Ort zu versetzen, wo ich so glücklich gewesen bin. Da, wo man glücklich gewesen ist, muss man sterben.«
»Ach, alle Ihre Worte, gnädige Frau, fallen bitter und brennend auf mein Herz. Umso bitterer und umso brennender, als Sie recht haben, wenn Sie mich hassen. Ich habe Ihr ganzes Unglück verursacht. Warum werfen Sie mir meine Schuld nicht vor? Warum klagen Sie mich nicht an?«
Sie hassen? Sie anschuldigen? Sie, Edmond? Den Mann, der meinem Sohn das Leben gerettet hat, hassen? Anschuldigen? Denn, nicht wahr, es ist Ihre unselige, blutige Absicht gewesen, Herrn von Morcerf den Sohn zu töten, auf den er so stolz war? Oh, schauen Sie mich an, und Sie werden sehen, ob an mir auch nur ein Schein von Vorwurf wahrzunehmen ist.
Der Graf schlug seine Augen auf und betrachtete Mercedes, die, sich halb aufrichtend, ihre Hände gegen ihn ausstreckte.
Oh, schauen Sie mich an,
fuhr sie mit einem Gefühl tiefer Schwermut fort.
Man kann den Glanz meiner Augen heute ertragen. Die Zeit ist vorüber, wo ich Edmond Dantès zulächelte, der mich dort an dem Fenster jener von seinem alten Vater bewohnten Mansarde erwartete. Seit damals sind viele schmerzliche Tage vergangen und haben einen Abgrund zwischen mir und jener Zeit gegraben. Sie anklagen, Edmond. Sie hassen, mein Freund. Nein. Mich klage ich an, mich hasse ich. O, ich Elende!
Rief sie, die Hände faltend und die Augen zum Himmel aufschlagend.
Wie bin ich bestraft worden? Ich hatte die Religion, die Unschuld, die Liebe, dieses dreifache Glück, das die Engel bildet, und ich Elende zweifelte an Gott.
Monte Cristo ging einen Schritt auf sie zu und reichte ihr schweigend die Hand.
Nein,
sagte sie, sacht die ihrige zurückziehend.
Nein, mein Freund, berühren Sie mich nicht. Sie haben mich verschont und dennoch war ich von allen, die Sie geschlagen haben, die Schuldigste. Alle haben aus Hass, aus Habgier, aus Selbstsucht gehandelt. Ich handelte aus Feigheit. Sie wurden von Begierden getrieben und mich trieb die Furcht. Nein, drücken Sie meine Hand nicht, Edmond. Sie sinnen auf ein liebevolles Wort, ich fühle dies. Sagen Sie es nicht. Behalten Sie es für die eine andere, ich bin dessen nicht würdig. Sehen Sie, das Unglück hat meine Haare grau gemacht. Meine Augen haben so viele Tränen vergossen, dass sie von blauen Adern umzogen sind. Meine Stirn runzelt sich. Sie, Edmond, sind im Gegenteil immer jung, immer schön, immer stolz. Es kommt davon her, dass Sie den Glauben, dass Sie die Kraft gehabt haben, dass Sie auf Gott bauten, dass Gott Sie unterstützte. Ich bin feig gewesen. Ich habe Gott verleugnet. Gott hat mich verlassen und so bin ich nur noch eine Ruine.
Mercedes zerfloss in Tränen. Das Herz der Frau brach unter dem gewaltigen Stoß der Erinnerungen. Monte Cristo nahm ihre Hand und küsste sie ehrfurchtsvoll. Aber sie fühlte selbst, dass dieser Kuss ohne Glut war wie der, den der Graf auf die marmorne Hand der Bildsäule einer Heiligen gedrückt hätte.
»Es gibt von vornherein verdammte Wesen«,
fuhr sie fort,
»Wesen, deren ganze Zukunft ein erster Fehler zertrümmert. Ich hielt sie für tot und hätte sterben sollen, denn wozu nutzte es, die Trauer, um sie ewig im Herz zu tragen? Nur dazu, aus einer Frau von 39 Jahren eine Frau von 50 zu machen. Wozu hat es genutzt, dass ich sie allein unter allen erkannte und so meinen Sohn retten konnte? Musste ich nicht den Mann, den ich als Gatten angenommen, so schuldig er auch war, ebenfalls retten? Doch ich ließ ihn sterben. Mein Gott, was sage ich? Ich trug durch meine feige Unempfindlichkeit, durch meine Verachtung zu seinem Tod bei, indem ich mich nicht erinnerte, nicht erinnern wollte, dass er sich meinetwegen zum Verräter und Meineidigen gemacht hatte. Wozu nutzt es endlich, dass ich meinen Sohn bis hierher begleitet habe, da ich mich hier von ihm trenne, da ich ihn allein abreisen lasse, da ich ihn dem verzehrenden Boden Afrikas preisgebe? Oh, ich bin feig gewesen, sage ich Ihnen. Ich habe meine Liebe verleugnet und bringe allem, was mich umgibt, Unglück.
Nein, Mercedes, sagte Monte Cristo. Nein. Fassen Sie eine bessere Meinung von sich selbst. Nein, Sie sind eine edle, fromme Frau und haben mich durch Ihren Schmerz entwaffnet. Doch unsichtbar war hinter mir ein Gott, in dessen Auftrag ich handelte und der Blitz, den ich geschleudert hatte, nicht zurückhalten wollte. Nun, ich beschwöre diesen Gott, zu dessen Füßen ich mich seit 10 Jahren jeden Tag niederwerfe. Ich rufe diesen Gott zum Zeugen an, dass ich ihnen dieses Leben und mit diesem Leben die Pläne, die damit verbunden waren, zum Opfer gebracht hatte. Doch ich sage es mit Stolz, Mercedes. Gott bedurfte meiner und ich starb nicht. Prüfen Sie die Vergangenheit, prüfen Sie die Gegenwart, suchen Sie die Zukunft zu erraten und sehen Sie, ob ich nicht das Werkzeug des Herrn bin. Das grässlichste Unglück, die grausamsten Leiden, der Abfall aller derer, die mich liebten, die Verfolgung der Menschen, die mich nicht kannten, das war der Inhalt des ersten Abschnitts meines Lebens. Dann plötzlich, nach der Gefangenschaft, nach der Einsamkeit, nach dem Elend, die Luft, die Freiheit, ein so glänzendes, so wunderbares, so maßloses Glück, dass ich, ohne blind zu sein, denken musste, Gott habe es mir mit großen Absichten geschickt. Von da an erschien mir dieses Glück als ein Priestertum. Von da an hatte kein Gedanke mehr für dieses Leben, dessen Süßigkeit Sie, arme Frau, zuweilen genossen haben, in mir Raum. Keine Stunde der Ruhe, nicht eine einzige gab es mehr für mich. Ich fühlte mich fortgetrieben, wie die feurige Wolke, die am Himmel hinzieht, um die verfluchten Städte in Asche zu legen. Früher gut, vertrauensvoll, nachsichtig, machte ich mich rachsüchtig, heuchlerisch, böse oder vielmehr unempfindlich, wie das taube und blinde Verhängnis. Dann betrat und durchschritt ich den Pfad, der sich vor mir geöffnet hatte. Ich berührte das Ziel. Wehe denen, die ich auf meinem Wege traf.
»Genug«, sagte Mercedes, »genug, Edmond. Glauben Sie mir, dass die, welche Sie allein zu erkennen vermochte, auch allein Sie verstehen konnte? Edmond, hätten Sie die, welche Sie zu erkennen, zu begreifen vermochte, auf Ihrem Wege getroffen und wie ein Glas zerbrochen? Sie hätte Sie bewundern müssen, Edmond. Wie eine Kluft zwischen mir und der Vergangenheit befestigt ist, so besteht auch eine Kluft zwischen Ihnen und den anderen Menschen. Und meine schmerzlichste Qual, ich sage es Ihnen, ist es zu vergleichen. Denn es gibt nichts auf der Welt, was Ihnen an Wert gleichkommt. Nichts, was Ihnen ähnlich ist. Nun sagen Sie mir leb wohl, Edmond, und trennen wir uns.
Ehe ich Sie verlasse. Was wünschen Sie, Mercedes?
Ich wünsche nur eins, Edmond, dass mein Sohn glücklich werde.
Bitten Sie den Herrn, der allein das Dasein der Menschen in seinen Händen hält, er möge den Tod von ihm fernhalten. Das Übrige sei meine Sorge.
Ich danke, Edmond.
Doch Sie, Mercedes?
Ich brauche nichts. Ich lebe zwischen zwei Gräbern. Das eine ist das von Edmond Dantès, der vor langer Zeit gestorben. Ich liebte ihn. Dieses Wort passt nicht mehr zu meiner verwelkten Lippe, doch mein Herz erinnert sich noch dessen, und um keinen Preis der Welt möchte ich dieses Andenken meines Herzens verlieren. Das andere ist das eines Menschen, den Edmond Dantès getötet hat. Ich billige die Tat, aber ich muss für den Toten beten.
Ihr Sohn wird glücklich werden, wiederholte der Graf.
Dann werde ich so glücklich sein, wie ich sein kann.
Doch was gedenken Sie, am Ende zu tun? Mercedes lächelte traurig.
Wollte ich Ihnen sagen, ich werde in dieser Gegend leben, wie die Mercedes von ehemals, das heißt arbeiten, so würden Sie mir nicht glauben. Ich vermag nur noch zu beten. Doch ich bedarf der Arbeit nicht. Der von Ihnen vergrabene kleine Schatz hat sich an dem bezeichneten Orte gefunden. Man wird forschen, wer ich bin. Man wird fragen, was ich mache. Man wird nicht wissen, wovon ich lebe. Was liegt daran? Das ist eine Angelegenheit zwischen Gott, Ihnen und mir.
Mercedes, sagte der Graf.
Ich mache Ihnen keinen Vorwurf, doch Sie haben das Opfer übertrieben, indem Sie das ganze von Herrn Morcerf angehäufte Vermögen Fremden überließen, während die Hälfte von Rechts wegen Ihrer Sparsamkeit und Wachsamkeit zukam. Ich sehe, was Sie mir vorschlagen wollen, doch ich kann es nicht annehmen. Mein Sohn würde es mir verbieten.
Ich werde mich auch wohl hüten, etwas für Sie zu tun, was nicht die Billigung des Herrn Albert von Morcerf hätte. Ich werde seine Absichten erforschen und mich denselben unterwerfen. Doch wollen Sie, wenn er das, was ich tun will, annimmt, selbst nicht widerstreben?
Sie wissen, Edmond, dass ich kein denkendes Geschöpf mehr bin. Ich habe keine Entschließung, wenn nicht die, mich nie mehr zu entschließen. Gott schüttelte mich so in seinen Stürmen, dass ich den Willen verloren habe. Ich bin wie ein Sperling in den Klauen des Adlers. Gott will nicht, dass ich sterbe, da ich lebe. Schickt er mir Hilfe, so wird er dies wollen, und ich werde sie annehmen.
Seien Sie auf der Hut, gnädige Frau, sagte Monte Cristo. So betet man Gott nicht an. Gott will, dass man ihn verstehe und sich seine Macht klar mache. Deshalb hat er uns den freien Willen gegeben.
Unglücklicher, rief Mercedes, sprechen Sie nicht so zu mir. Wenn ich glaubte, Gott habe mir den freien Willen gegeben, was bliebe mir, um mich vor Verzweiflung zu retten?
Monte Cristo erbleichte leicht und neigte das Haupt, niedergebeugt durch die Heftigkeit dieses Schmerzes. »Wollen Sie mir nicht sagen, auf Wiedersehen?« sprach er ihr die Hand reichend.
»Oh ja, ich sage Ihnen Lebewohl, auf Wiedersehen, und beweise damit, dass ich noch hoffe«,
antwortete Mercedes, feierlich auf den Himmel deutend, und nachdem sie die Hand berührt, stürzte sie nach der Treppe und verschwand aus seinen Augen. Monte Cristo verließ langsam das Haus und schlug den Weg nach dem Hafen ein. Doch Mercedes sah nicht, wie er sich entfernte, obgleich sie in dem kleinen Zimmer von Dantes' Vater am Fenster stand. Ihre Augen suchten in der Ferne das Schiff, das ihren Sohn nach dem weiten Meer forttrug, wenn auch ihre Stimme gleichsam unwillkürlich murmelte:
»Edmond, Edmond, Edmond.«